Einen fröhlichen guten Morgen wünsche ich euch. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich eine Weihnachtsbotschaft halten darf. Ich bin übrigens der Stefan für die, die mich nicht kennen. Und ich hoffe, dass wir durch diese Weihnachtsbotschaft vielleicht ein bisschen besser verstehen, worum es an Weihnachten wirklich geht. Ich möchte gern euch einladen, für die, die eine Bibel dabei haben, sie aufzuschlagen im 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Die, die keine dabei haben, dürfen einfach zuhören. Ich möchte jetzt gerne aus Gottes Wort den Text lesen, aus dem die Botschaft kommt. Und dann werde ich ganz kurz beten und Gott bitten, dass er uns hilft, zu verstehen, was er zu sagen hat. Und dann legen wir los. Ich lese aus Gottes Wort, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Und das ist der Apostel Paulus, der an die Gemeinde in Korinth schreibt. Wir wollen euch jetzt berichten, liebe Geschwister, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Sie haben sich nicht nur selbst in schwerer Bedrängnis bewährt, sondern ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut haben sich in den Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt. Ich bezeuge, dass sie spendeten, so viel sie konnten. Ja, noch mehr, über ihre Kräfte haben sie freiwillig gespendet. Sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade, dem Liebeswerk für die Heiligen in Jerusalem, beteiligen zu dürfen. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten, denn sie gaben sich geradezu selbst hin, zuerst dem Herrn und dann nach Gottes Willen auch uns. Deshalb haben wir Titus zugeredet, dieses Werk der Gnade, mit dem er schon früher bei euch angefangen hat, dieses zu Ende zu führen. Aber so wie ihr euch in jeder Beziehung hervortut, im Glauben, in der Redegabe und in der Erkenntnis, in allem Fleiß und der gegenseitigen Liebe, die wir in euch geweckt haben, so solltet ihr euren Reichtum auch in diesem Gnadenwerk zeigen. Ich sage das nicht als Befehl, sondern ich gebe euch Gelegenheit, durch den Eifer der anderen die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und das ist Gottes Wort. Und Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst, dass du uns einen klaren Verstand gibst, der verstehen kann, und dass du unser Leben veränderst. Amen. Es gibt Dinge im Leben, an denen du einfach nicht vorbeikommst, wenn du in einer bestimmten Sache weiterkommen willst. Dinge, die du einfach gecheckt haben musst. Sonst bleibst du und bist du außen vor. So ging es mir, als ich in die HTL kam, in die Höhere Technische Lehranstalt für Nachrichtentechnik und Elektronik. Und als sich mir die Welt der Nachrichtentechnik und Elektronik auftat, tauchte da überall in sämtlichen Fächern und Bereichen diese eine mathematische Zahl Pi auf, an der du nicht vorbeikommst, wenn du Nachrichtentechniker werden möchtest. Diese Zahl ist in unserem Universum ziemlich wichtig. Man kennt sie vielleicht auch von dem Begriff Pi mal Daumen, ja, obwohl die Hälfte der Leute, die das sagen, wahrscheinlich gar nicht wissen, was Pi ist, aber egal. Und Pi ist eigentlich gar nichts Kompliziertes. Pi ist einfach, wie oft der Durchmesser eines Kreises in seinen Umfang hineinpasst. Und zwar genau 3,141 und dann folgen hier eine unendliche Zahl an Nachkommastellen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache, die Zahl Pi. Pi ist eine einfach zu verstehende Zahl, aber sie ist sehr, sehr bedeutsam. So bedeutsam, dass ihr sogar ein eigener Gedenktag im Jahr gewidmet wird, und zwar am 14. März jeden Jahres, der Pi-Tag. Und die Zahl ist auch so bedeutsam, dass Rashver Menar sich sogar die Mühe gemacht hat, er kommt aus Indien, 2015 einen Guinness-Buch-Weltrekord aufzustellen, indem er 10 Stunden lang 70.000 dieser Nachkommastellen auswendig aufsagte. Und zwar richtig. Das ist ein eigener Sport, der heißt Pi-Sport übrigens. Und irgendwann habe ich auch in der HTL verstanden, dass die Zahl Pi ein Schlüssel sein muss, um die fächerübergreifenden Zusammenhänge in der Welt der Nachrichtentechnik und Elektronik überhaupt zu verstehen, überhaupt um die Welt der Mathematik, um unser Universum besser verstehen zu können. Irgendwann habe ich es dann verstanden. Hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann war es soweit. Es gibt Dinge im Leben, an denen du einfach nicht vorbeikommst, wenn du in einer bestimmten Sache dazulernen möchtest, weiterkommen willst. An der Zahl Pi kommt niemand vorbei, wenn man die Welt der Mathematik besser verstehen möchte. Und ähnlich ist es auch mit dem Neuen Testament, beziehungsweise die Bibel, beziehungsweise überhaupt der christliche Glaube. Auch dort gibt es eine Sache im christlichen Glauben, genau genommen ein Wort, an dem du einfach nicht vorbeikommst, wenn du das Christentum verstehen willst, wenn du Gott verstehen willst. Es ist ein Wort, das du einfach gecheckt haben musst. Sonst bist und bleibst du außen vor. Es ist der Schlüssel zum Verständnis des christlichen Glaubens, der biblischen Botschaft, der Schlüssel zu Weihnachten. Und ohne diesen Schlüssel ist das Christentum nichts weiter als eine leere Hülle, ein bedeutungsloses Sammelsurium an religiöser Praxis, das aus Menschen nichts als Heuchler macht. Vielleicht ist das sogar deine Sicht vom Christentum im Moment. Ein Sammelsurium religiöser Praxis und einem Haufen Heuchler. Und der Grund dafür ist aber, dass dir dieses eine Wort fehlt, an dem niemand vorbeikommt. Und dieses eine Wort, dieser Schlüssel, lautet Gnade. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du das Wort Gnade hörst. In unserem Alltagsgebrauch verwenden wir das Wort Gnade nicht sehr häufig, oder? Vielleicht genauso oft wie die Zahl Pi, nämlich überhaupt nicht. Und deshalb müssen wir uns anschauen, was Gnade eigentlich bedeutet. Was meinen wir oder was meint die Bibel vor allem mit diesem Wort? Und wir verstehen unter Gnade vielleicht diese milde oder herablassende Nachsicht oder Gunst anderen gegenüber. Vielleicht verstehen wir das unter Gnade. Vielleicht die Gnade eines Königs gegenüber seinen unmöglichen Untertanen. Irgendwie so. Oder das genervte Zudrücken eines Auges, wenn jemand etwas falsch gemacht hat, vielleicht. Eine Großzügigkeit, die nicht aus Freude oder Liebe herauskommt, sondern einfach aus einer stolzen Überheblichkeit vielleicht. Das ist, was wir oft unter Gnade verstehen. So stellen wir uns das oft vor, wenn wir Gnade hören. Das ist nichts Attraktives an diesem Wort. Und darum ist Gottes Gnade für uns vielleicht genauso interessant wie das Auswendiglernen irgendwelcher Nachkommastellen. Aber ohne Gnade können wir die Botschaft der Bibel, und dazu gehört auch Weihnachten, niemals verstehen. Weil wir den Schlüssel, weil wir Gnade missverstehen. Gottes Gnade zu missverstehen bedeutet, außen vor zu bleiben. An Gnade kommst du nicht vorbei, wenn du das Christentum, wenn du Gott verstehen willst. Was ist also diese Gnade Gottes? Gottes Gnade ist Folgendes. Gottes Gnade ist das unverdiente Geschenk seiner Annahme und Liebe für uns. Gottes Gnade ist das unverdiente Geschenk seiner Annahme und Liebe für uns, für dich und für mich. Und Gottes Gnade zu kennen, heißt sich bedingungslos geliebt und angenommen zu wissen von Gott. Es ist das größte Lebensglück, dass ein Mensch, ein Geschöpf Gottes, kennen kann. Ich werde bedingungslos geliebt. Und das ist, was der Apostel Paulus meint, wenn er der Kirchengemeinde in Korinth hier schreibt, wie wir vorher gelesen haben: Wir sind reich durch Gottes Gnade. In Vers 9 haben wir gelesen: Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Mit anderen Worten, Gottes Gnade zu kennen heißt, sich bedingungslos geliebt und angenommen zu wissen von Gott. Und das ist wahrer Reichtum. Und wir wissen alle, dass wahrer Reichtum im Leben nicht wirklich was mit unserem Bankkonto zu tun hat, sondern mit hier drin. Und vielleicht klingt diese ganze Geschichte über Gnade jetzt ein bisschen theoretisch und religiös für dich. Und ich meine, wenn mir jemand mit Gott kommt, dann frage ich mich schon auch, ja, ist das eigentlich wirklich echt? Ist das echt, von dem du hier redest? Ist das real? Ist es erlebbar, was du hier faselst? Ist diese Gnade echt? Und wenn ja, wie wirkt sich diese Gnade aus? Wie wirkt sich dieser Reichtum aus im echten Leben? Und Paulus hat den Korinthern ja hier ein Beispiel gegeben in dem Text, den ich vorher gelesen habe. Und zwar die selbstlose, großzügige, aufopfernde, aber freudige Spende, Hilfsgabe der mazedonischen Gemeinde damals an die Jerusalemer Gemeinde. Die mazedonischen Gemeinden haben großzügig gespendet. Paulus nennt das ihr Liebeswerk an die bedürftige und notleidende Gemeinde in Jerusalem damals. Und ich meine, oberflächlich betrachtet ist es ja nichts Besonderes, oder? Die Österreicher gaben bisher 2019 auch 700 Millionen Euro an Spenden aus. Was ist also daran besonders? Was die mazedonische Spende so besonders macht, sind die Umstände, in der sie gemacht wurde. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Ja, es ist eine Sache, aus meinem persönlichen Überfluss, den ich habe, herauszuspenden. Das ist eine Sache. Es ist eine ganz andere Sache, wenn man selbst wenig bis nichts hat, oder? Schauen wir nochmal unter die Oberfläche hier. So ist das hier gelaufen. Vers 2. Sie, die Mazedonier, haben sich nicht nur selbst in schwerer Bedrängnis bewährt, die waren selbst in Bedrängnis, sondern ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut haben sich in den Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt. Das ist etwas, was wir nicht verstehen können, oder? Wie sich tiefe Armut in den Reichtum von Freigebigkeit verwandeln kann. Über ihre Kräfte haben sie freiwillig gegeben. Sie haben sich geradezu aufgedrängt. Sie gaben sich geradezu selbst hin. Das ist das Besondere an dieser Spende. Sie hatten selbst nichts und sie gaben trotzdem alles. Und nicht nur das, die Mazedonier gehörten ja zu den Griechen damals. Und als Griechen gaben sie den Juden in Jerusalem so großzügig. Und das war undenkbar unter verfeindeten Völkern. Das war undenkbar, sowas. Sowas hat es noch nie gegeben. Stell dir zwei Volksgruppen vor, die verfeindet sind, die sich nicht leiden können, und stell dir dann diese Hingabe und Hilfsbereitschaft vor zwischen diesen beiden Völkern. Sowas hat es noch nie gegeben. Zwischen Griechen und Juden. Und war bewirkt aber durch Gottes Gnade. Paulus berichtet, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Gnade ist keine Theorie, kein totes theologisches Konstrukt, Es ist radikale, erlebbare Realität, die hier am Werk ist. Und stell dir vor, so erfreut zu sein selber. Trotz Bedrängnis, trotz Armut. Stell dir vor, so erfreut zu sein in Gott und seiner Annahme und seiner Liebe, dass du bereit bist, alles zu geben. Stell dir diese Freude vor, die so etwas hervorbringen muss. Diese Liebe weiterzugeben, über ethnische und finanzielle Grenzen hinaus, selbst meiner Feinde. Das ist undenkbar, oder? Undenkbar. Unsere Bereitschaft zu geben ist so schnell limitiert durch ethnische oder finanzielle Grenzen. 700 Millionen Euro spenden die Österreicher an andere, aber 1,6 Milliarden Euro, mehr als das Doppelte, schenken wir uns selbst zu Weihnachten. So sieht das Weihnachtsgeschäft 2019 aus in Österreich. Die Mazedonier gaben alles, obwohl sie selbst nichts hatten. Gaben es ihren politischen Feinden, die durch Gottes Gnade zu Freunden geworden sind. Stell dir eine Welt vor, in der es so ablaufen würde. Stell dir den Frieden vor. Nicht nur in der Welt, auch in deinem und meinem persönlichen Umfeld. Und nicht nur an Weihnachten, sondern beständig. Und vielleicht merken wir gerade zu Weihnachten, wie schwer es für uns schon ist, einfach nur in seiner eigenen Familie großzügig zu sein und bedingungslose Liebe zu praktizieren, meinen Familienangehörigen gegenüber. Das fordert uns schon heraus, nicht wahr, was der Paulus uns hier berichtet. Seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst, das Christentum hegt enorm hohe Ansprüche an uns. Völlig unrealistisch irgendwie, oder? Ich meine, wie kommt man zu so einer Selbstlosigkeit? Zu so einer bedingungslosen Liebe für andere? Wie kann Gott uns das abverlangen? Andererseits, hier steht es, was die Gnade Gottes bewirkt hat. Es ist echt. Es ist real. Es ist erlebbar. Es ist göttlich. Übernatürlich. So wirkt sich die erlebte Gnade Gottes als wahrer Reichtum aus im Leben. Stell dir nur einen Moment Folgendes vor. Nehmen wir an, du lebst völlig aus dieser Gnade Gottes heraus. Aus diesem völligen Angenommensein bei Gott und bedingungslos geliebt sein bei Gott. Nehmen wir an, das ist deine Lebensgrundlage. Nehmen wir an, du nennst dich das glücklichste Wesen auf Erden, weil du weißt, dass Gott dich liebt und angenommen hat. Weil du weißt, dass er sich um dich kümmert und für dich sorgt und er dir alles gibt, was du brauchst, sodass es dir an nichts fehlt. Stell dir vor, du lebtest ein Leben in völligem Vertrauen auf Gottes Versorgung, Liebe und Schutz. Wir wären vielleicht auch so frei, so zu geben und so zu lieben. Wenn wir selbst übernatürliche Gnade erlebt hätten in unserem Leben. Oder? Nur wenn wir ehrlich sind, vertrauen wir nicht auf die Gnade Gottes, sondern lieber auf unsere eigenen Fähigkeiten. Und das macht das Leben tough, oder? So tough, dass für andere oft nichts mehr übrig bleibt. Wir Menschen haben Gottes Gnade aus den Augen verloren, der uns überhaupt dieses Leben gegeben hat und ermöglicht hat, der uns diese Welt anvertraut hat, der jedem von uns Leben eingehaucht hat, der uns jeden nächsten Herzschlag und jeden nächsten Atemzug schenkt und der macht, dass wir überhaupt leben und hier sind. Und trotzdem vertrauen wir nicht auf Gottes Gnade, weil wir lieber unabhängig sein wollen von ihm. Und das mit fatalen Folgen. Wir vertrauen lieber auf unseren Besitz und darum sind wir gierig und geizig. Wir vertrauen lieber auf unsere Beziehungen und darum sind wir manipulativ und wollen andere kontrollieren. Wir vertrauen lieber auf unseren Erfolg und darum sind wir egoistisch und übervorteilen andere. Wir vertrauen lieber auf unseren eigenen Ruf und darum täuschen wir anderen etwas vor und sind unehrlich. Wir vertrauen lieber auf unsere Technologie und darum beuten wir diesen Planeten aus, statt ihn zu pflegen. Wir vertrauen lieber auf unsere Überlegenheit und darum beuten wir nicht nur den Planeten, sondern auch andere Menschen aus und bekriegen sie, statt sie höher zu achten als uns selbst. Und Gott ist nicht happy darüber. Weil jedes Mal, wenn wir unser Vertrauen auf etwas anderes setzen, als auf Gott, dann haben wir Gott auf die Ersatzbank gestellt, wo er nicht hingehört. Er, der uns jeden einzelnen Herzschlag und jeden Atemzug schenkt. Aber das alles tun wir, weil wir nicht auf Gott hoffen, in all den Sehnsüchten unseres Lebens, sondern auf unsere eigenen Fähigkeiten. Wir wollen unabhängig sein von Gott und das bringt nicht Großzügigkeit oder Liebe in uns hervor, sondern das Schlimmste im Menschen. Unsere Unabhängigkeit von Gott bringt das Schlimmste in uns Menschen hervor. Und Gott ist nicht happy darüber. Und vielleicht beruhigt es dich etwas zu hören, dass niemand es so einfach findet, Gott zu vertrauen. Niemand findet das einfach, sich ganz auf Gott zu verlassen. Auch überzeugte Christen tun sich schwer damit. Auch die Korinther waren geizig geworden. Die hatten im Vorjahr eine Sammlung für die Jerusalemer Gemeinde angefangen und haben dann aufgehört damit. Die Korinther sind auch geizig geworden. Und ich bin froh, dass die Bibel uns ein realistisches Bild von uns Menschen zeichnet, ja? Und uns vorzeichnet, wie wir einfach sind, ja? Weil man schnell den Eindruck bekommen kann, dass es da die wenigen Frommen gibt, die es wirklich zustande bringen, Gott zu gefallen. Und irgendwo ist dann der Rest, der es einfach nicht auf die Reihe bekommt. Den Eindruck hat man oft, oder? Wenn es um den Glauben geht. Da ist die religiöse Elite, die schafft das irgendwie und der Rest fällt irgendwie durch den Rost. Aber Tatsache ist, und die Bibel zeigt uns das und die Welt zeigt uns das auch, wir Menschen tun uns alle schwer. Alle. Weil wir alle in der einen oder anderen Form uns Gott immer wieder unser Vertrauen absprechen und auf andere Dinge bauen als ihn. Wir sind schon ein undankbarer Haufen, nicht? Wir Menschen, für das, was uns Gott eigentlich gegeben hat. Und wir spüren die Auswirkungen von dem in dieser Welt, in unserem Umfeld und auch in meinem eigenen Leben, oder? Stell dir nur einen Moment Folgendes vor. Nehmen wir an, du lebst so völlig aus der Gnade Gottes, aus diesem völlig angenommen sein und bedingungslos geliebt sein von Gott. Nehmen wir an, du nennst dich das glücklichste Wesen auf Erden, weil du weißt, dass Gott dich liebt und angenommen hat und er sich um dich kümmert und dich versorgt, dir alles gibt, was du brauchst. Stell dir vor, du lebtest ein Leben in völligem Vertrauen auf Gott. auf seine Versorgung, auf seine Liebe, auf seinen Schutz. Ich glaube, unser Leben würde wirklich anders aussehen, wenn das so wäre. Und Paulus appelliert an die Korinther und an uns, anders zu leben wie die Mazedonier. Es gibt nur eine Sache, an der wir dabei nicht vorbeikommen, wenn wir das wollen. Wenn wir so leben wollen, nämlich an der Gnade Gottes, die immer noch und trotz allem gilt. Und der Schlüssel ist zu einem Leben mit Gott. Und wo finden wir diesen Schlüssel? Paulus hat ihn uns gezeigt. In diesem 9. Vers. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wahrer Reichtum. Und hier sind wir bei der effektiven Weihnachtsbotschaft. Wo Jesus Christus, obwohl er reich war, für dich und für mich arm wurde, damit wir reich sein können, reich an Vergebung, dafür, dass wir Gott auf die Ersatzbank gestellt haben. Reich an Gottes Liebe und Annahme, die wir so dringend brauchen. Es ist das Wunder der Weihnacht, dass Gott selbst arm wurde, um uns reich zu machen. Die größte Gnade, die man sich vorstellen kann. Ich meine, stell dir Gott vor, wir können es nicht wirklich, weil er zu groß ist, aber stell dir vor, dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, wird eines seiner Geschöpfe. Das ist Jesus, Gott in Menschengestalt. Paulus sagt in seinem Brief an die Kolossergemeinde, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene über aller Schöpfung, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Jesus war reich. Alles gehörte ihm. Er hat alles gemacht. Hier ist der rechtmäßige Besitzer und Erschaffer des Universums und kommt als Mensch in diese Welt und wird arm. Der Herkunft nach aus Nazareth, aus Galiläa, das ist, wo Maria und Josef lebten. Galiläa war ein Kaff in den Augen von Israel damals. Und Nazareth war das Kaff im Kaff, das Kaff in Galiläa. Nimm das größte Kaff in Österreich, das ist, wo Jesus bei uns zu Hause gewesen wäre. Was das größte Kaff in Österreich ist, sei es dahingestellt. Das ist, wo Jesus zu Hause war, der Sohn Gottes. In eine Arbeiterklasse-Familie hineingeboren. Maria war ein Mädchen der Arbeiterklasse. Nicht reich, nicht groß, nicht wichtig. Jesus kam nicht in der Oberschicht zur Welt, sondern ganz unten. Und als ob das nicht genug wäre, war sein erster Kontakt mit dieser Welt, in die der Schöpfer des Universums eintritt, ein Futter trug. Als Bett, in einem Stall in Bethlehem, einem kleinen Dorf irgendwo im Nirgendwo. Wir feiern zu Weihnachten Gottes Menschwerdung und dass er, obwohl er reich war, für uns arm wurde. Um euretwillen, sagt Paulus, um euretwillen, für uns, für dich, für mich, nicht weil er neugierig war, sondern um uns seine unverdiente Annahme und Liebe zu zeigen, seine Gnade zu zeigen. Der Stall in Bethlehem war nämlich nur der Anfang. Jesu Armut nahm seinen tatsächlichen Höhepunkt, nämlich als er 33 Jahre alt war und er an einem römischen Kreuz gekreuzigt wurde. Der Gottessohn, dem alles gehörte, verlassen von Gott und Menschen. Es gibt keine größere Armut als die. Es gibt keine größere Armut als die, als von Mensch und Gott verlassen zu sein. Warum hat Jesus das durchgemacht? für uns, damit wir reich würden, reich an Vergebung, für die Jesus, für die Gott selbst mit dem Tod bezahlt hat, alle Schuld beglichen hat, für dich und für mich, dafür, dass wir Gott auf die Ersatzbank gestellt haben. Reich an einem reinen Gewissen. Es ist so befreiend zu wissen, dass ich angenommen bin und geliebt bin von Gott. Und mich mein Gewissen nicht mehr belasten kann, weil Gott mir vergeben hat. Es gibt nichts Schöneres zu wissen, als meine Schuld ist mir vergeben und Gott wird nie wieder daran denken. Und darum sind wir reich an Gottes Liebe, seiner Stärke, seiner Annahme, seinem Frieden, seiner Fürsorge, seinem Schutz. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ist es real? Oder ist das nur religiöses Gefasel? Ist es echt? Ist es wirklich erlebbar? Wir haben Paulus Bericht aus dem Leben der Mazedonier damals. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass du heute Morgen etwas davon hier unter uns spürst, in dieser Zeit, die wir miteinander haben, die wir an die Gnade Gottes glauben und die wir an ihr festhalten. Wir sind keine perfekten Leute hier in der christlichen Gemeinde Dornbirn. Aber wir haben die Gnade Gottes echt lieb gewonnen. Und sie ist uns viel wert, alles wert. Wir haben die Gnade Gottes lieben und schätzen gelernt. Und ich hoffe, wir dürfen dir heute ein bisschen davon weitergeben, in unseren Begegnungen, die wir heute haben, miteinander. Euch der Gemeinde, die ihr Gottes Gnade kennt und auch bekennt, euch möchte ich diese Weihnachten herausfordern, diese Gnade nicht zu vergessen, inmitten von Essen und Trinken und Feiern und Geschenken, die alles gute Dinge sind. Und wir dürfen Gott dankbar sein dafür. Vergessen wir über die Feiertage nicht, woran wir uns ganz besonders freuen dürfen. Und das der Grund ist, warum wir überhaupt andere weiter beschenken. Nämlich Gott und seine Gnade, die wir erlebt haben. Und diesen Reichtum, den er uns gegeben hat in Jesus. Falls du diese Gnade Gottes nicht persönlich kennst, ich möchte dich wirklich ermutigen, dieser Gnade Gottes auf den Grund zu gehen. Vielleicht einfach durch ein Gespräch im Anschluss an diesen Gottesdienst mit entweder mir oder den Leuten, die dich mitgebracht haben. Vielleicht jemand, der dir vertrauenserweckend scheint. Hoffentlich gibt es ein paar hier für euch. Vielleicht hast du Interesse, ein bisschen mehr über das zu reden und dich einer Kleingruppe anzuschließen, in der wir gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und uns ein bisschen diese Gnade, die in Jesus gezeigt war, genauer anschauen, unter die Lupe nehmen, mal prüfen, ist das wirklich wahr? Hat das wirklich Hand und Fuß? Vielleicht bist du jemand, der hier gerne nachforscht oder nachfragt, kritische Fragen stellt, du bist herzlich willkommen. Du kannst gerne auch mich ansprechen, wenn dich sowas interessiert. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal sagen, dass es Dinge im Leben gibt, an denen du einfach nicht vorbeikommst, wenn du in einer bestimmten Sache weiterkommen willst. Dinge, die du einfach gecheckt haben musst. Sonst bist und bleibst du außen vor. Gottes Gnade ist der Schlüssel zu einem neuen Leben mit Gott. Und er lädt uns, er lädt dich und mich dazu ein, ihn darin kennenzulernen. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Amen. Und Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen für deine Großzügigkeit. Nicht aus einer hochnäsigen Herablassung deiner selbst, sondern aus Liebe, die du uns gezeigt hast in deinem Sohn Jesus. Und du weißt, wie oft wir uns verlassen auf die Dinge dieser Welt. Und du weißt, in was für einen Stress uns das bringt. In unseren Beziehungen, in unserem Versorgen unserer Familie oder von uns selbst, in all diesen Dingen, die wir stemmen müssen, um das Leben zu meistern. Wir bitten dich um Vergebung, dass du uns, dass wir dich auf die Ersatzbank gestellt haben und nicht dir vertraut haben. Wir danken dir für deine Gnade und dass sie real ist. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus und für die Vergebung, die du uns in ihm gegeben hast. Wir bitten dich, sei du unser Gott, unser Versorger, unser Schutz, unser Heiland. Und wir danken dir, dass wir das feiern dürfen zu Weihnachten, dass du gekommen bist, arm geworden bist für uns. Lass uns in dieser Gemeinschaft heute fröhlich sein, weil du uns froh gemacht hast. Amen. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten.